Ich lese jetzt den Predigttext und zwar aus dem 1. Timotheusbrief, aus dem Kapitel 2, die Verse 1 bis 9. Ich lese aus der Neuen Genfer Übersetzung und falls jemand mitlesen möchte, also 1. Timotheus, Kapitel 2, die Verse 1 bis 9. Das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Es ist unsere Aufgabe, mit Bitten, Flehen und Danken für alle Menschen einzutreten, insbesondere für die Regierenden und alle, die eine hohe Stellung einnehmen, damit wir ungestört und in Frieden ein Leben führen können, durch das Gott in jeder Hinsicht geehrt wird und das in allen Belangen glaubwürdig ist. In dieser Weise zu beten ist gut und gefällt Gott, unserem Retter, denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. Es gibt nämlich nur einen Gott und es gibt auch nur einen Vermittler zwischen Gott und den Menschen, den, der selbst ein Mensch geworden ist, Jesus Christus. Er hat sein Leben als Lösegeld für alle gegeben und hat damit zu der von Gott bestimmten Zeit den Beweis erbracht, dass Gott alle retten will. Und ebenso wahr und unbestreitbar ist, dass er diese Botschaft mir anvertraut und mich als Verkündiger und Apostel eingesetzt hat, als Lehrer, der alle Völker im Glauben und in der Wahrheit unterrichten soll.
Was ist die wichtigste Frage? Nicht die wichtigste Frage für heute, wie lange der Gottesdienst geht oder was es zum Mittagessen gibt. Auch nicht die wichtigste Frage für die nächste Woche, sondern was ist die wichtigste Frage des Lebens? Die Frage, auf die wir eine Antwort finden müssen. Wenn wir in die Bibel schauen, ins Neue Testament, dann ist die wichtigste Frage, wer ist Jesus? Das ist eine Frage, die die Jünger begleitet. Wer ist dieser Mensch, dem Wind und Wellen gehorchen? Das ist eine Frage, die die Pharisäer ziemlich aufstachelt. Bist du der Messias, der Sohn Gottes? Das fragen sie ihn noch in der Nacht, in der er verhört wird. Und auch Pontius Pilatus fasst das Thema an, allerdings ein bisschen politischer, und stellt die Frage, bist du der König der Juden? Und die Antwort auf die Frage, die wollen wir uns heute anschauen. Die wichtigste Frage unseres Lebens, eine Frage, die auch schon die Kirchengeschichte über Jahrtausende hindurch begleitet hat. Und ich möchte zu Beginn gerne beten. Jesus, hab Dank dafür, dass wir dich ansprechen dürfen. Danke, dass wir dich kennen dürfen, dass du dich offenbart hast, auch durch dein Wort. Das ist wunderbar und kaum zu glauben, dass wir darüber nachdenken dürfen, wer du eigentlich bist und was das für unser Leben bedeutet. Und ich bitte dich, dass du uns das heute wieder neu aufschließt, dass du es uns neu kostbar machst, dass wir dich kennen dürfen. Ich bitte dich, dass ich dein Wort rede und dass dieses Wort dann auf fruchtbaren Boden fällt und gute Frucht bringt. Amen. Wir befinden uns in einer Predigtreihe, die sich mit dem Glaubensbekenntnis befasst. Wir wollen also diese Grundlage des Glaubens ein bisschen gründlicher uns anschauen. In der letzten Woche ging es schon los mit dem ersten Teil. Ich glaube an Gott, den Vater, den Schöpfer und so weiter. Und nun beginnen wir mit dem zweiten Teil. Wir beginnen mit dem Sohn. Und es könnte uns ja erst einmal ein bisschen stutzig machen, dass wir in einen Gottesdienst gehen und dann ein Glaubensbekenntnis uns näher anhören. Ein Glaubensbekenntnis, das ausdrücklich nicht in der Bibel steht. Das hat aber auch einen guten Grund. Denn diese Glaubensbekenntnisse haben über die Jahrhunderte, Jahrtausende hindurch eine wichtige Funktion. Es geht zum einen darum, dass wir als Kirche, als Gemeinde aller Gläubigen uns darüber verständigen, was es eigentlich heißt, Christ zu sein. woran wir glauben. Was ist das Fundament unseres Glaubens? Worauf wollen wir alles andere aufbauen? Und wenn das Fundament nicht stimmt, wenn es nicht gut gelegt ist, wenn es schief ist, wenn es rissig ist, dann können wir die teuersten Materialien da draufsetzen, die besten Arbeiter beschäftigen, den größten Plan haben, dann wird das Gebäude nicht sicher stehen. Und deswegen haben sich gerade auch in den ersten Jahrhunderten des christlichen Glaubens die Kirche, die Versammlung der Gläubigen, der Ältesten, der Bischöfe immer wieder mit dieser Frage auseinandergesetzt. Was heißt es eigentlich, Christ zu sein? Und was heißt es eigentlich, dass Jesus unser Herr ist? Das ist die eine Funktion. Bekenntnisse ordnen, Bekenntnisse schützen auch vor Irrlehre. Die Briefe des Paulus sind im Prinzip auch Bekenntnisschriften, weil sie sich gegen Irrlehre wehren. Da kommen andere Gedanken, andere Überzeugungen, andere Glaubensvorstellungen in die Gemeinde hinein, manchmal schleichend, kaum zu merken, manchmal ganz offensichtlich als Herausforderung. Und Paulus sagt, nein, wir müssen den wahren Glauben bewahren. Und das formulieren wir dann in Bekenntnissen. Das andere, für uns vielleicht sogar noch wesentliche, ist, dass wir uns dann die Frage stellen, glaube ich das? Glaube ich das eigentlich, was dort in diesem Bekenntnis steht? Kann ich das für mich so bejahen? Nicht umsonst fängt das Glaubensbekenntnis an mit ich glaube. Und das Glaubensbekenntnis, mit dem wir uns ganz besonders beschäftigen, das sogenannte apostolische Glaubensbekenntnis, das ist interessanterweise ein Taufbekenntnis. Es ist also nicht so, dass sich das apostolische Bekenntnis ganz viele schlaue Männer ausgedacht haben, die 3 Jahre zusammensaßen und darüber gesprochen haben. Da gibt es andere. Dieses Bekenntnis kennen wir, weil ein Mönch, der Heidenmissionen im 9. Jahrhundert betrieben hat, gesagt hat, was soll der Täufling eigentlich bekennen, bevor er getauft wird. Und das ist das, was wir alle, oder die meisten von uns, im kirchlichen Unterricht, im biblischen Unterricht, in der Konfirmation einmal auswendig gelernt haben. Martin Luther fand dieses Bekenntnis großartig. Er hat es in seinen Katechismus aufgenommen, neben das Vaterunser, neben die 10 Gebote, dieses Glaubensbekenntnis. Und er hat geschrieben, in diesem Bekenntnis ist das Wichtigste aus der Bibel zusammengetragen. Wie eine Biene den Honig aus mancherlei schönen, lustigen Blumen zusammensucht. Und das ist ein schönes Bild. In der Bibel haben wir eine Blumenwiese, herrlich anzuschauen. Und dann hat eine Biene aus allen diesen Blumen das Beste herausgetragen und da dieses Bekenntnis zusammengesteckt. Und das ist köstlich und wohlschmeckend wie Honig. Wir haben heute vielleicht etwas weniger Appetit auf Honig in allen Speisen. Zucker ist bei uns ja überall präsent. Das war bei Martin Luther noch etwas anders. Ich habe für uns noch ein anderes Bild mitgebracht. Und zwar Maggi-Brühwürfel. Etwas herzhafter vielleicht für unseren Appetit kurz vor dem Mittagessen. Das Glaubensbekenntnis soll wie ein Brühwürfel sein. Ganz konzentriert, zusammengefasst, die richtig gute, reine Lehre. Und das soll dann in einer Suppe, in einem Eintopf, ein wohlschmeckendes Gericht ergeben. Es soll sich verbreiten, es soll entfaltet werden. Es ist die Grundlage, das ganz Entscheidende zusammengepresst und dann soll es aber in unserem Leben wirksam werden. Und ich habe heute das Vorrecht, dass wir uns gemeinsam anschauen dürfen, wer Jesus eigentlich ist und ihn als so schmackhaft präsentieren, dass er alles in unserem Leben besser macht. Wer ist Jesus? Ihr kennt vielleicht die erste Zeile dieser zweiten Strophe aus dem Glaubensbekenntnis. Und an Jesus Christus, seinen, also des Vaters, eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Das ist unser Programm für heute, diese Zeile. Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Und wir fangen mit dem Sohn an. Jesus ist der Sohn Gottes, aber nicht, weil er geboren wurde. Jesus war der Sohn, bevor Maria ihn als Mensch zur Welt gebracht hat. Also das Eingeborene bedeutet nicht, er ist dann einmal zur Welt gekommen und dann war er der Sohn, sondern wir begegnen hier einer Wahrheit, die mit dem Verstand nicht zu begreifen ist. Jesus ist der Sohn, weil Gott der Vater in ewiger Gemeinschaft anscheinend zwei Personen war. Und wir wissen es, er war drei Personen. Wir nennen das Dreieinigkeit. Der eine Gott, unteilbar, zeigt sich in drei Personen. Bevor er die Welt gemacht hat, den Himmel, irgendeinen Menschen, hatte Gott schon vollkommene Gemeinschaft. Gott hat die Welt nicht gemacht, weil er einsam war, weil er ein Gegenüber brauchte. Er hatte schon alles in dieser vollkommenen Gemeinschaft. Und in dieser Gemeinschaft ist Ewigkeit, ist Zeitlosigkeit, ist die pure Existenz. Diese drei Personen stehen sich gegenüber, diese drei Personen interagieren, der eine ordnet sich unter, der andere erhebt den anderen und es ist ein Kreislauf der Liebe, der sich immer schneller und immer schneller und immer schneller dreht und nie aufhört. Und diese perfekte, vollkommene Gemeinschaft, die nennen wir Dreieinigkeit und daran können wir manchmal auf dieser Erde so ein kleines bisschen erkennen, wenn Beziehung wirklich gelingt zwischen Eltern und Kindern, Freunden in der Familie, Mann und Frau. Das ist dann ein Stück, ein Abglanz, ein Bild von dieser vollkommenen Gemeinschaft. Aber es hört ja damit nicht auf, sondern diese Liebe, dieser perfekte Kreislauf, springt irgendwann über. Das ist ein loderndes Feuer, das überspringt und anderes noch entzündet und ins Leben ruft. Darüber haben wir in der letzten Woche nachgedacht, über Gott den Vater, der Schöpfer. Er ist der Schaft. Und in Gott, dem Sohn, da haben wir ein Bild vom Vater, das uns hilft. Denn Dreieinigkeit ist wahnsinnig abstrakt. Darüber können wir uns lange die Köpfe zerbrechen. Aber das, was uns angeht, das, was uns wirklich trifft, das ist Jesus Christus. Das ist der eingeborene Sohn, wie es bei Johannes heißt, der vom Vater gesandt wurde, weil er die Welt so sehr geliebt hat, dass er ihn hingab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das ist die Bestimmung des Sohnes, dass er der Christus wird. Und Jesus Christus ist kein Eigenname in dem Sinne, also Vorname Jesus, Nachname Christus, sondern Christus ist der Messias, ist der Gesalbte, ist ein Titel, ist eine Ehrbezeichnung, das ist eine Aufgabe. Und denkt mal drüber nach, was das für ein Geheimnis ist, dass wir einen Namen für Jesus haben. Wir kennen sonst Gott als den Vater. Er stellt sich vor als der ich bin. Aber er hat keinen Namen wie du und ich, der ihm von jemand anders gegeben wurde. Aber der Sohn, der zur Welt gekommen ist, der hat einen Namen. Den können wir ansprechen. Den können wir kennen. Und der Name ist in diesem Fall wirklich Programm. Denn der Name heißt, Gott rettet. Er rettet. Und der Messias ist in die Welt gekommen, um zu retten. Wir wissen, dass wir diesen Retter brauchen. Wir wissen, dass wir von dem guten Plan Gottes abgekommen sind. Wir wissen, dass wir diese vollkommene Gemeinschaft, die wir eigentlich hätten haben sollen, dass wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen, dass wir gemeinsam in einem Garten laufen, dass wir das aufgegeben haben, weil wir selbst unabhängig sein wollten, selbstständig, die eigenen Herren. Und darüber sind wir Knechte geworden, nämlich Knechte der Sünde. Aber Gott, der Vater, hat es nicht zugelassen und hat den Sohn bestimmt, als Erlöser uns zurückzuholen. Und jetzt schauen wir in den Text. 1. Timotheus 2, Verse 1 bis 7. Paulus schreibt an Timotheus über die Grundlagen des Glaubens, die dann Timotheus der Gemeinde wieder weitergeben soll, um sie auf ein gutes Fundament zu stützen. Und er schreibt erstmal ganz weit. Er schreibt, dass wir beten sollen für alle Menschen. Wir sollen ein Leben führen, das in jeder Hinsicht, also allumfassend, Gott ehrt. Wir sollen in allen Belangen glaubwürdig sein. Wir dürfen glauben, dass Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und dass alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Alle. Jesus, der Sohn, ist gekommen für alle. Nicht für einzelne Ausgewählte, die zum Volk Israel gehören. Nicht für Einzelne, die sich besonders angestrengt haben. Nicht für Einzelne, die besonders angesehen sind oder reich oder schlau oder gut aussehend oder gebildet oder was auch immer, sondern Jesus ist wirklich gekommen für alle. Und das hat, als er auf der Welt war, die Pharisäer, aber auch seine eigenen Jünger massiv irritiert. Für alle? Wirklich? Pharisäer? Prostituierte? Zöllner? Ausländer? Für alle. Der christliche Glaube, die Botschaft von Jesus, ist im wahrsten Sinne des Wortes allumfassend. Es geht alle an. Deswegen ist es auch für jeden diese wichtige Frage. Und deswegen soll auch diese Botschaft in jeden Winkel dieser Erde, weil alle gerufen sind. Keiner kann sagen, das trifft mich nicht, das geht an mir vorbei oder ich bin nicht gemeint, sondern Gottes Wille ist, dass alle gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und dann ist die Botschaft von Jesus unglaublich eng. Alle sollen gerettet werden, aber auf einem Weg. Es gibt nur eine Möglichkeit. Ein Mittler, so heißt es in unserem Text. Es gibt einen Gott, nur einen Vermittler zwischen Gott und dem Menschen, nämlich der, der selbst ein Mensch geworden ist, Jesus Christus. Er hat sein Leben, ein Leben, als Lösegeld gegeben. Und diese Botschaft hat dann andere wiederum irritiert. Die Römer. Ein Weg? Aber wir erkennen doch viele Götter an. Jeder soll nach seiner Fasson glücklich werden, hätte Friedrich der Große gesagt. Vielleicht hören wir auch etwas davon in den Stimmen, denen wir heute begegnen. Denn heutzutage soll doch jeder schauen, wie er selig wird. Bloß nicht andere ausgrenzen, indem wir sagen, das ist der Weg zur Wahrheit. Möglichst alle mitnehmen, aber jeder auf seine Weise. Und Jesus sagt, nein, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Es gibt nur diesen einen Weg. Aber warum gibt es nur diesen einen Weg? Weil nur er der Sohn ist. Nur er ist dem Vater gleich. Er ist der Eingeborene, der Einzige, der beanspruchen kann, dem Vater gleich zu sein. Er ist der Einzige, der vollkommen ist. Der Einzige ohne Schuld, der unsere Schuld tragen konnte. Es gab nur diese eine Möglichkeit. Kurz bevor Jesus ans Kreuz gegangen ist, im Garten Gethsemane, da hat er gebetet, Vater, wenn es einen anderen Weg gibt, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und ich bin mir sicher, wenn der Vater einen anderen Weg gehabt hätte, dann hätte er ihn gewählt. Aber das war der Weg. Vor Anbeginn der Zeit, noch als die Dreieinigkeit ganz bei sich alleine und in Gemeinschaft war, war das der Plan, diese Welt zu retten. Auf diese eine Weise. Und diese eine Weise ist vollkommen ausreichend. Es gibt nichts, was hinzugetan werden muss. Es gibt nichts, was ergänzt werden muss. Jesus ist der eine Erlöser. Und das ist die gute Nachricht. Der enge Weg alleine wäre furchtbare Nachricht, wäre keine frohe Botschaft. Aber die gute Nachricht ist, Jesus hat erlöst. Es ist nicht ein zukünftiger Titel, den er noch bekommen wird, sondern er hat ihn sich schon verdient mit seinem eigenen Leben. Er hat erlöst. Er ist der Erlöser. Jesus ist der Christus. Wenn wir uns das Glaubensbekenntnis angucken in seiner Gänze, dann handelt dort eigentlich nur Gott. Er ist der am Anfang, der geschaffen hat. Er ist der, der Mensch geworden ist, gelitten hat, gekreuzigt wurde, gestorben ist, der aber auch wieder auferstanden ist. Er ist der Heilige Geist, der handelt, der die Gemeinde schafft, der die Heiligung herbeiführt. Und die Auferstehung der Toten werden wir auch nicht selbst herbeiführen. Auch das wird allein Gott tun. Wir tauchen in diesem Glaubensbekenntnis nur am Anfang und bei der dritten Strophe am Ende wieder auf, indem wir einfach sagen, ich glaube. Das ist unsere Antwort. Wir sollen nichts hinzutun, wir sollen nichts wegnehmen, aber wir sollen nichts hinzutun in dem Versuch, es noch vollständiger zu machen. Nichts davon ist nötig. Er hat schon alles getan. Die Aussage, Jesus ist der Christus, ist schon für sich genommen ein Glaubensbekenntnis. Und Jesus Christus, wenn wir ihn so anreden, setzt schon voraus, dass wir ihn als unseren Erlöser auch erkannt haben. Das ist die einzige Antwort, die Jesus möchte. Wenn du mit dem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden, schreibt Paulus an die Römer. Mehr nicht, weil er alles getan hat. Jesus ist der Christus und Jesus ist der Herr. Bisher waren wir auf dem ganz tiefen Fundament, die absoluten Grundlagen. Und jetzt versuchen wir schon so ein bisschen diese Wahrheit wie ein Maggi-Brühwürfel weiter zu entfalten, indem wir nämlich Jesus als den Herrn bekennen und deswegen, weil er der Herr ist, für alle Regierenden beten. Der Auftrag von Paulus ganz am Anfang ist, betet für alle. Das ist das Wichtigste, die oberste Priorität, betet für alle. Und dann ganz besonders für die Regierenden, für die, die eine hohe Stellung einnehmen. Und warum? Paulus sagt, damit wir ungestört und in Frieden leben können. Und es ist mit Sicherheit gut und richtig zu beten, dass es in diesem Land Wohlstand gibt und Frieden, das wünschen wir uns. Aber ich glaube nicht, dass es Paulus darum geht, dass wir ganz entspannt leben können. Vielleicht kennt ihr den Herrn der Ringe, ein wunderbares Buch. Da gibt es ein Volk der Hobbits. Und die Hobbits, das sind so ein kleines Volk im wahrsten Sinne des Wortes, sind nicht viele Leute, sind aber auch sehr kleine Menschen, sehr erdverbunden, naturverbunden. Die lieben es, Ackerbau zu betreiben, Bier zu brauen. Sie lieben Geselligkeit, sie lieben es, unter sich zu sein. Sie lieben die Gemütlichkeit. Und das, was sie überhaupt nicht mögen, ist, wenn dieses ruhige Leben gestört wird. Von Menschen von außen, von Nachrichten, die sie beunruhigen könnten, oder von viel Arbeit. Und Gott möchte nicht, dass wir Hobbits werden, dass wir beten und uns darüber zur Ruhe setzen, ganz entspannt und das Leben einfach so genießen. Wer Paulus kennt und sein Leben, der weiß, dass das nichts mit einem Hobbit-Leben zu tun hatte. Deswegen geht sein Text ja auch weiter und er sagt, ein Leben, durch das Gott in jeder Hinsicht geehrt wird und das in allen Belangen glaubwürdig ist. Es geht Gott darum, dass alle Menschen gerettet werden. Und wenn die Antwort darauf ist, Jesus ist der Herr und ich bekenne das, dann müssen die Menschen das hören und sie müssen es sehen und sie müssen es glauben können. Und Gott hat uns beauftragt, herausgefordert, diese Botschaft in die Welt zu tragen. Und deswegen beten wir für die Regierenden dieser Welt, für die Herren. Interessant übrigens, dass Paulus schreibt für die Herren oder die Regierenden, denn er schreibt in einer Zeit, in der es vor allem einen Regierenden gibt, den Kaiser, Herrscher über die römische Welt. Aber Paulus weiß genau, das geht vorbei. Die Herren dieser Welt, die haben immer nur beschränkte Herrschaft. Zeitlich, irgendwann ist ihr Leben vorbei, irgendwann ist jedes Reich noch untergegangen, örtlich. Präsident von China kann uns jetzt keine direkten Befehle erteilen, aber auch inhaltlich, sachlich. Denn die Herren dieser Welt können verlangen, dass wir Gesetze halten, aber sie können nicht verlangen, dass wir sie anbeten. Das gebührt allein Gott. Also die Herren dieser Welt haben nur ganz beschränkte Herrschaft. Es mag sich für uns anders anfühlen, aber aus Gottes Perspektive gibt es nur einen Herrn. Jesus ist der Herr. Der spätere Bundespräsident Gustav Heinemann hat beim ersten Kirchentag nach dem Zweiten Weltkrieg, nach diesem völligen Zusammenbruch von allen Ansprüchen auf totale Herrschaft, hat er gesagt, zum Schluss, die Herren dieser Welt gehen, unser Herr aber kommt. Unser Herr steht über allem. Nur er hat den Anspruch auf uns, auf unser ganzes Leben. Und deswegen beten wir, weil es nicht von uns abhängt. Wir beten, weil alles von ihm abhängt und weil er sein Werk tut. Durch uns, das hat er entschieden. Aber es ist sein Werk und sein ist die Herrschaft und er wird sein Reich in dieser Welt bauen. Aber unser Leben soll so glaubwürdig sein, so anziehend, dass andere Menschen merken, die sind irgendwie nicht von dieser Welt. Die haben noch einen anderen Herrn, die kennen eine andere Botschaft. Wir sind in gewisser Weise der Maggi-Brühwürfel für die Gesellschaft. Von uns soll etwas ausströmen, was andere schmecken können, was sie riechen können, was sie sehen können, was sie begreifen können. Und darüber dann den kennenlernen, der wahre Herr ist. Nicht umsonst sagt Jesus, dass wir das Salz der Erde sind. Wir sollen würzen. Wir sollen verändern. Wir sollen Geschmack bringen. Und Paulus sagt, dass unsere Rede allezeit freundlich sein soll, ja, aber auch mit Salz gewürzt. Es soll was drin sein von dieser Botschaft. Wir sollen nicht gleich den ganzen Maggi-Brühwürfel reinstecken. Das ist mit Sicherheit nicht unsere Aufgabe. Aber ein bisschen was von dieser Botschaft, was sich in unserem Leben entfaltet, das soll auch für andere spürbar und schmeckbar werden. Wenn Paulus schreibt, dass wir für alle Menschen beten sollen, dann werdet ihr heute und in der kommenden Woche niemandem begegnen, für den ihr nicht beten sollt. Wenn ihr morgen in der S-Bahn sitzt, bei der Arbeit oder wenn ihr einkauft, dann sollt ihr beten. Ich soll beten. Und wir sollen auch für Peter Tschentscher beten, für Olaf Scholz. Weil wir wissen, dass ihre Herrschaft begrenzt ist, weil sie Macht haben in dieser Welt, aber weil sie auch Rahmenbedingungen schaffen sollen, wichtige Entscheidungen zu treffen haben, die uns alle betreffen und die dann auch Auswirkungen haben, wie wir die gute Botschaft von Jesus weitergeben können. Ich möchte uns deswegen herausfordern, dass wir in der kommenden Woche mit dieser Gebetsbrille durch unseren Alltag gehen, dass wir gucken, für wen können wir eigentlich beten? Wir sollen für alle beten, also die Auswahl fällt nicht schwer, jeden, den wir sehen. Wir werden es wahrscheinlich nicht schaffen, aber wir sollen so beten, dass klar wird, dass Jesus, der Sohn Gottes, der Christus, der Herr, auch in diesem Leben wirksam wird. Damit irgendwann alle Menschen antworten können, ich glaube diesem einen Herrn, ich glaube diesem Erlöser, ich glaube dem Sohn. Amen.